Der Tag, an dem.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Tag, an dem. Unser Geschichtspodcast springt heute rund 400 Jahre zurück. Wir werfen einen Blick in den 30-jährigen Krieg. Wir, das sind Claudia Höflich, die Leiterin des Hamelner Museums, und ich, Frank Henke, Journalist bei der DWZ, der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Wir haben uns, so ist es unser Konzept, natürlich jetzt nicht die ganzen 30 Jahre auf einmal vorgenommen, sondern einen Tag, ein Hamelner Ereignis herausgepickt. Es geht heute um eine Hamelner Verschwörung im 30-jährigen Krieg. Unser Tag, an dem, ist diesmal der 15. Januar 1627. Der Tag, an dem in Hameln ein Verschwörer enthauptet wurde. Dennoch, der 30-jährige Krieg, das ist ein dickes Geschichtsbuch für sich. Das sind im Grunde gleich mehrere Kriege auf einmal. Claudia, erklär doch mal kurz, wenn das möglich ist, worum ging es im Groben und wo stand in dem ganzen Kuddelmuddel Hameln?
Ja, der 30-jährige Krieg ist zugegebenermaßen ein bisschen unüberschaubar. Beim 30-jährigen Krieg handelt es sich eigentlich auch um mehrere Konflikte. Eigentlich ist das wirklich Ausdruck und Eskalation von ganz verschiedenen Krisen. Und das fängt schon mit der Reformation an. Seitdem nämlich stehen sich Protestanten und Katholiken tatsächlich nicht in Frieden gegenüber, wie es eigentlich der Augsburger Religionsfriede ja wollte von 1555, sondern schon eine Generation danach, da ist man weniger kompromissbereit als die Vorgänger, und zur Religion kommt natürlich auch noch ganz viel an machtpolitischen Fragen, die dann da entscheidend werden. Und so ist es 1608 schon so, dass Protestanten auf dem Reichstag fordern, dass ihre Privilegien, also die Privilegien aus dem Augsburger Religionsfrieden, neu bestätigt werden, und die Katholiken das ablehnen. Und damit, das ist so ein Punkt, an dem sich dann die Lager wirklich das erste Mal wieder spalten, wo dann die Protestanten, die protestantischen Reichsstände sich zu einer protestantischen Union zusammenschließen. Das ist also als Verteidigungsbündnis gedacht, weil sie sich angefeindet fühlen. Daraufhin als Reaktion schließen sich dann die Katholiken zur katholischen Liga zusammen, und die Lager werden immer unversöhnlicher eigentlich, und das führt dann dazu, dass im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, da befinden wir uns ja, dass dann die wichtigen Verfassungsorgane Reichstag und Reichskammergericht blockiert werden durch diese beiden Lager. Vielleicht hätten diese beiden Organe ansonsten noch schlichtend eingreifen können, aber das funktioniert nicht mehr, und dieser Konflikt spitzt sich immer weiter zu. Und ja, dann kommt es im März 1618 zum Beginn und Auslöser des 30-jährigen Krieges, nämlich zum Prager Fenstersturz.
Das klingt spektakulär. Prager Fenstersturz ist auch, glaube ich, einer der wenigen Begriffe, den sich jeder aus dem Geschichtsunterricht gemerkt hat. Erklär trotzdem, wer stürzte, warum und durch wen?
Ja, genau. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, März 1618, das stimmt gar nicht. Der Prager Fenstersturz war erst im Mai 1618, aber im März beginnen die Ereignisse, die dahin führen. Da fordern nämlich die protestantischen Stände in Böhmen auch die Bestätigung ihrer religiösen Freiheiten ein. Der Kaiser verweigert das. Und dann ist es im Mai, am 23. Mai 1618 soweit, dass aufgebrachte Vertreter der protestantischen Stände drei königliche Beamte aus dem Fenster der Prager Burg schmeißen. Die überleben alle drei, aber das ist tatsächlich für den Kaiser ja eine Kriegserklärung, und somit beginnt dann die erste Phase des Krieges, und das ist der Böhmisch-Pfälzische Krieg. Der spielt sich dann noch relativ weit weg von Hameln ab. So ist also zu Beginn des 30-jährigen Krieges Hameln noch nicht direkt mit in die Kriegshandlung einbezogen, aber das dauert dann auch nur noch wenige Jahre.
Der Krieg hätte jetzt an dieser Stelle im Grunde schon vorbei sein können. ging aber eigentlich erst so richtig los.
Ja, tatsächlich. Also der Kaiser war siegreich. Eigentlich war der böhmisch-pfälzische Krieg also vorbei, aber im Reich gärte es weiter und weitere Herrscher traten in diesen Konflikt ein und das ging wirklich nicht viel um Religion, sondern vor allem war das alles ein machtpolitisches Kalkül. 1622 hat auch ein niedersächsischer Adliger dann hier in der Gegend von Hameln, nicht direkt in Hameln und um Hameln, sondern im niedersächsischen Bereich, also viel näher an Hameln dran als in Böhmen, hat ein Heer zusammengezogen, weil er den Protestanten zur Hilfe eilen, zur Unterstützung eilen wollte. Und erst an diesem Punkt geriet man dann eben auch in Hameln in große Sorge vor dem Krieg, weil dieses Heer an der Weser einquartiert wurde. Und da haben dann die Hamelner Bürgermeister, hat der Hamelner Rat auch schon mal 1622 vorsorglich Söldner angestellt, also auf eigene Kosten, die dann Stadtwache und Bürgerwehr unterstützen sollten, weil man eben tatsächlich auch schon die Nachrichten gehört hatte, selbst wenn Nachrichtenübermittlung noch etwas länger dauerte zu der Zeit, dass andere Städte eben belagert und besetzt wurden und so richtig reingezogen in den Krieg. Und dann eben auch Hameln als Kriegsschauplatz. Das wird es dann aber erst 3 Jahre später.
Also sind wir jetzt angekommen, habe ich richtig gerechnet, im Jahr 1625?
Ja, ganz genau.
Und da kommt dann auch tatsächlich der wichtigste Vertreter der protestantischen Seite, ein König sogar, in Hameln vorbei. Aber dem hat es hier dann gar nicht so gut gefallen. Erzähl mal warum.
Ja, das war Christian der Vierte. Der war ja eigentlich dänischer König und der Krieg bis dato, ein Konflikt im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Christian von Dänemark, Christian der Vierte, war aber als Herzog von Holstein auch deutscher Reichsfürst und als solcher konnte er sich an die Spitze des Niedersächsischen Reichskreises setzen, um in den Krieg einzugreifen. Auch ihn leiteten keine religiösen Motive, sondern natürlich Machtfragen. Er war der König von Dänemark und Norwegen und wollte seine Vormachtstellung im Ostseeraum ausbauen und festigen und seinen Einfluss nach Süden ausweiten und wollte vor allem seinem großen Widersacher Schweden zuvorkommen und hat deshalb gedacht, ja, dann kann ich vielleicht mal in diesen Krieg eingreifen und so meine Macht sichern. Und dann hat er sich nämlich an die Spitze des niedersächsischen Heeres quasi gestellt oder stellen lassen. Also er hat sich da auch wählen lassen und dann beginnt eben die zweite Phase des 30-jährigen Krieges. Das ist der niedersächsisch-dänische Krieg. Und da macht Christian der Vierte auf seinem Weg Richtung Süden auch Halt in Hameln. Das heißt also, er zieht mit seinen Truppen hier in die Stadt und dann geschieht das, worauf du eben angespielt hast, genau, warum es ihm vielleicht nicht so gut gefallen hat hier. Er reitet dann am Abend des 20. Juli 1625 auf die Stadtbefestigung, das heißt also, er reitet auf die Mauer, um diese zu inspizieren und dann ist die Überlieferung nicht ganz eindeutig, eventuell ist er zu der Zeit nicht ganz nüchtern. Man weiß es nicht genau, in jedem Fall stürzt er mit seinem Pferd an einer schadhaften Stelle vom Wall, gut 8 Meter in die Tiefe und ist die folgenden 3 Tage bewusstlos. Ja.
Also für Nicht-Historiker zusammengefasst, er ist reitend besoffen vom Stadtwall gefallen. Und das hat er Hameln übel genommen.
Naja, das hat er Hameln übel genommen, so weit würde ich nicht gehen und wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie nüchtern oder nicht nüchtern er gewesen ist. Es gibt auch Berichte, die erwähnen gar nichts von Alkohol und ob er Hameln böse war, eigentlich glaube ich das nicht. Er hat das eher als sehr böses Omen gewertet. Er ist dann eben 3 Tage hier in Hameln ohne Bewusstsein gewesen und hat sich dann von einem Hamelner Mediziner und ehemaligem Bürgermeister behandeln lassen. Beziehungsweise er wurde behandelt, er war ja ohne Bewusstsein und konnte das nicht selbst entscheiden. Das war der Dr. Nordmann und der hat tatsächlich ihn wieder aufgepäppelt, den Christian. Und als der dann wieder wach wurde und zu Bewusstsein kam, da ist er ganz überstürzt, wirklich vollkommen ungeordnet mit seinen Truppen aus Hameln abgezogen und hatte von daher auch in dem ganzen Krieg wirklich kein gutes Händchen mehr, sagen wir es mal so.
Und wir machen uns alle geistig ein Post-it mit dem Namen Nordmann. Den Namen brauchen wir nochmal.
Unbedingt, unbedingt.
Er spielt eine ganz zentrale Rolle. Wir können uns schon mal merken, auf welcher Seite er hier auftaucht sozusagen. Nämlich auf der evangelischen.
Er rettet auf jeden Fall Christian den Vierten von Dänemark und Norwegen.
Richtig, richtig. Ja, für Hameln ging es dann wie weiter?
Naja, Christian ist dann, wie gesagt, sehr überstürzt aus Hameln abgezogen und dann steht auch schon Tilly vor den Toren der Stadt als Heerführer der katholischen Liga. Tilly ist ja ein Name, den hat man vielleicht schon mal gehört. Und der steht eben im Auftrag des Kaisers vor Hamelns Toren und möchte hier in die Stadt hinein. Und die Bürgermeister von Hameln, die versuchen dann mit ihm die Übergabe an Bedingungen zu knüpfen. Also das war schon auch immer der Versuch, dass man so eine Stadt nicht einfach dem Feldherrn dann überlässt, sondern zumindest für die Zeit einer Besatzung sich gewisse Bedingungen aushandelt, um die Bevölkerung zu schützen auch einfach. Die Bürgermeister von Hameln haben dann auch versucht, zum Beispiel die Konfessionsfreiheit ihrer Bürger gewahrt zu halten. Und Tilly hat das auch alles unterzeichnet, hat also letztlich unterzeichnet, ja, alles gut, ihr dürft weiterleben wie bisher und wir werden da gar nicht auf euer alltägliches Leben einwirken, wir wollen halt nur hier unterkommen und ihr müsst uns verpflegen. Tilly hat sich allerdings im weiteren Verlauf dieser Besatzung an keine dieser Vereinbarungen gehalten. Und die Stadt Hameln, die konnte sich leider nicht so richtig auf die Unterstützung ihres eigenen Landesherrn verlassen. Normalerweise wäre das sein Job gewesen, da auch mit Tilly solche Bedingungen zu verhandeln. Aber der hat sich auf dem Kahlenberger Schloss lieber angeguckt und hat die Kaiserlichen gewähren lassen, ohne sich da irgendwie mit einzumischen. Naja, und Tilly dann in der Stadt ab August 1625, der hält die Stadt dann für die kommenden 8 Jahre in Besatzung und das ist für die Stadt natürlich eine riesengroße Belastung.
Die Lage im nun katholisch besetzten Hameln ist also wirklich nicht gut. Bauern waren vor den heranrückenden Truppen in die Stadt geflüchtet, davon können wir ausgehen, das war eigentlich überall so. Nun wurden die Soldaten der Besatzer einquartiert. Die Hamelner mussten diese also versorgen, die wohnten nicht irgendwie in einer ordentlichen Kaserne draußen und waren nur ab und an zu sehen, sondern die waren halt wirklich bei den Leuten untergebracht und ließen sich da irgendwie aushalten. Und dann bringen die Soldaten auch noch die Pest in die Stadt.
Ja, das ist tragisches Phänomen des Dreißigjährigen Krieges, dass die Soldaten, die ja nun wirklich, also diese Heere, die waren über große Strecken unterwegs und die haben verschiedene Krankheiten dann wirklich über das ganze Reich verteilt und in Hameln wütete dann eben die Pest von 1625 bis 1626 und hat die Bevölkerung auch erheblich dezimiert. Und das hat auch dazu beigetragen, dass der Unmut gegenüber diese kaiserliche Besatzung in Hameln dann auch sehr schnell sehr groß wurde. Also einmal wirklich durch diese Situation mit der Pest, dann aber, weil Tilly und seine Truppen sämtliche Bedingungen dieses Vertrags, den sie ja geschlossen hatten, also dieser Kapitulationsurkunde, unterlaufen hat und sich wirklich nicht darum geschert hat. Und dann genau kommen wir nämlich ein bisschen zum Kern und zu dem Tag, um den es heute gehen soll, dann hat nämlich eine Verschwörung innerhalb des Bürgertums ihren Anfang genommen.
Und diese Verschwörung heißt, ihr müsst es euch nicht lange merken, sage ich mal, Nordmann-Verschwörung. Das heißt, der Herr Nordmann, der da eben noch mit dem dänischen König zu tun hatte, der taucht jetzt wieder auf.
Ganz genau. Und zwar als einer der Redelsführer wurde er dann im Nachhinein ausgemacht, der Dr. Nordmann. Und er hatte ganz offensichtlich nach dieser Episode mit dem Christian, den er dann ja wieder aufgepäppelt hat, auch noch Kontakte zu dänischen und niedersächsischen Soldaten. Denn der Plan, der da in heimlichen Treffen geschmiedet wurde, war, dänische und niedersächsische, also protestantische Soldaten verkleidet in die Stadt zu bringen. Das wollten die Verschwörer also irgendwie bewerkstelligen und mit deren Hilfe sollten dann die Torwachen niedergemacht, also umgebracht werden. Und dann könnten die Tore geöffnet werden, um weitere Truppen zur Befreiung der Stadt hineinzulassen. Also das war der ausgeklügelte Plan.
Wir haben aber schon praktisch im Titel dieser Folge verraten, dass da jemand hingerichtet wird. Das lässt uns ahnen, die Verschwörung ging nicht so gut aus.
Nein, tatsächlich, der Plan scheitert. Und zwar verrät jemand aus dem Inner Circle quasi, verrät die Intrige. Der wird direkt von zwei seiner Mitverschworenen umgebracht und die Mehrzahl der Beteiligten flieht dann aus der Stadt. So, ja, was macht man da als Rat einer Stadt, in der gerade eine Verschwörung gegen den Besatzer ruchbar geworden ist? Der amtierende Rat kann tatsächlich Tilly von seiner eigenen Unschuld überzeugen, selbst wenn Ratsmitglieder zu den Verschwörern gehörten, nämlich der Stadtsyndikus und Dr. Nordmann, der als Redelsführer dieser Verschwörung ja ausgemacht wurde, der aber auch als ehemaliger Bürgermeister natürlich durchaus zu der Prominenz der Stadt gehörte.
Dazu gibt es auch Quellen, die uns heute noch vorliegen. Zum Beispiel ein Brief des Bürgermeisters und des Rats der Stadt Hameln vom 18. April 1628 an Tilly. Und den hören wir uns jetzt mal in Auszügen an.
Es werde den übrigen rebellischen Traditores und Majestätsbeleidigern die Mordacht erklärt. Damit dann gegen die Reichen und Vornehmsten, wie die Armen und Einfältigen, das Schwert der heiligen Justiz gleich schneide und die ganze ehrbare Welt sehe, dass Gottlob wir an solchen eidbrüchigen Dingen aufrichtig pflegen wollen.
Ich glaube, man muss das Wort Mordacht vielleicht noch ein bisschen erklären und ausmalen. Gebräuchlicher oder gängiger ist vielleicht für die meisten vogelfrei. Was das bedeutet, wenn Leute für vogelfrei erklärt werden. Eigentlich war es genau das, oder?
Ja, genau. Dann dürfte man sie also nicht nur gefangen nehmen, sondern durchaus auch umbringen. Also vogelfrei hieß genau das. Keine Rechte mehr.
Mhm. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Tag, an dem.
Ja, wahrscheinlich um ein Exempel zu statuieren, da wird einer der Verschwörer, nämlich Jobst Wennighausen, tatsächlich exekutiert. Nach peinlichem Verhör, und wir wissen ja spätestens seit der Hexenfolge, dass ein peinliches Verhör Folter bedeutet, genau, nichts anderes als Folter. Es gab tatsächlich einen Prozess, also er wurde tatsächlich vor ein öffentliches Halsgericht gestellt, so nennt man das damals, und wurde eben wegen seiner kriminellen Handlungen da abgeurteilt und dann hingerichtet. Was wir über ihn wissen, ist, dass Jobst Wennighaus, der war Soldat und Bürger der Stadt, und in seinem Haus, da haben sich die Verschwörer getroffen. So viel wissen wir über ihn. Ansonsten hatte er vielleicht, muss man sagen, ein bisschen Pech, denn die meisten anderen Mitverschwörer, die konnten die Stadt verlassen, die sind also geflohen. Dr. Nordmann zum Beispiel, der ist bis an den dänischen Königshof geflohen. Der hat da wahrscheinlich seine guten Kontakte genutzt. Er hatte ja den König gerettet, Christian den Vierten, und der wird dann da nicht nur beschützt, also der hat da quasi nicht nur den königlichen Schutz dann am Hof, sondern der Christian der Vierte, der setzt ihn dann auch in Norwegen als Leiter eines königlichen Silberbergwerks ein. Also die Karriere von Dr. Nordmann geht total unbeeindruckt einer solchen juristischen Verfolgung weiter und setzt sich fort. Der kommt später sogar wieder nach Hameln zurück. Und wird rehabilitiert, also nicht mal nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, sondern noch während des Dreißigjährigen Krieges kommt er zurück.
Das ist mal eine Vita wie im historischen Roman.
Tatsächlich.
Und es sagt uns, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wenn du mal nett zu einem König warst, dann hat er das vielleicht am Ende nicht vergessen.
Christian IV. Hatte es definitiv nicht vergessen.
Was ich mich gefragt habe, als wir uns vorbereitet haben, Hameln war ja eigentlich immer protestantisch. Jetzt haben sich dann aber Rat und Bürgermeister ganz entschieden hinter die Verfolgung dieser Verschwörer gestellt. Das war ja im Grunde eine Verschwörung gegen die Besatzer. Ja, was das war, Angst um die Stadt und Angst um das eigene Leben? Oder was hat da Rat und Bürgermeister so motiviert?
Na, wir haben ja hier im Dreißigjährigen Krieg auch eine interessante Konstellation. Also das Ganze war ja im Grunde auch ein totaler Loyalitätskonflikt. Denn wenn man sich mal die Hierarchie anschaut, also der Kaiser steht ja eigentlich über allen, auch über den protestantischen Ständen, die sich dann ja aber auch erheben gegen ihn und quasi die Aufständischen sind, die ihn dann auch bekämpfen. Für Hameln ist so rein verfassungsrechtlich auch eigentlich der Kaiser nach wie vor die oberste Instanz. Hm. Und selbst wenn der Landesherr protestantisch ist, das heißt also, man kann sogar sagen, die Hamelner waren loyal gegenüber dem Kaiser und loyal gegenüber dem eigenen Landesherrn oder haben diesen Spagat versucht. Man weiß es nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall ein riesen Loyalitätskonflikt gewesen sowieso. Hier ist es aber wirklich so, wenn man sich auch die Quellen anguckt, da hat dieser Hamelner Rat wirklich versucht, Unheil von der Stadt abzuwenden. Also die haben wirklich ganz schnell versucht, sich möglichst weit von diesen Verschwörern zu distanzieren. Und ich denke wirklich, um die Stadtbevölkerung zu retten. Denn man weiß nicht oder man kann sich nur ausmalen, was passiert wäre, wenn Tilly als Besatzer die gesamte Stadt quasi in Sippenhaft genommen hätte für diese Verschwörung aus den eigenen Reihen. Zumal die Verschwörung bis in den Rat hinein reichte. Das hätte wirklich auch in einem totalen Fanal enden können und so ein Besatzer ist ja dann auch, also er hat sich sowieso an die Kapitulationsbedingungen schon nicht gehalten. Wer sagt denn, dass er sich an strafprozessuale Verfahrensordnungen hält, ne, und nicht vielleicht einfach nach Kriegsrecht die ganze Stadt dafür dann büßen lässt. Und von daher denke ich wirklich, das war, um die Stadt und um die Bevölkerung zu schützen, haben die da dann ihre eigenen Leute sehr willfährig verfolgt.
Mhm. Wenn man weiter springt im Dreißigjährigen Krieg, dann gibt es ein ganz drastisches Beispiel, wie es einer Stadt ergehen kann, wie schrecklich es einer Stadt ergehen kann. Das war nämlich Magdeburg. Und auch da gibt es einen Bezug zu Hameln.
Ja, tatsächlich. Tilly hielt Hameln noch lange besetzt und er war natürlich nicht die ganze Zeit selbst hier anwesend, aber immer mal wieder und auch für einen Kriegsrat 1631, den hielt er nämlich zu Beginn des Jahres 1631 auf dem Hochzeitshaus und hier wird die Belagerung Magdeburgs beschlossen und da haben wir auch ein Zitat zu.
Bei diesem ganzen Magdeburgischen Kriege ist eines sonderlich zu notieren. Ein wunderliches Mirakel und erschreckendes Vorzeichen ist geschehen. General Tilly begab sich nach Hameln und rief alsda den Grafen von Papenheim, meine Person, Jost Maximilian Bronkhorst Gronsfeld, neben den beiden Generalkommissaren Rupp und Lerchenfeld zu sich, um über obmeldetes Unheil zu beraten. Nachdem wir auf das neue Rathaus, wo ihre Exzellenz logierte, in dessen eigener Stube zusammengekommen waren und erörterten, ob man Magdeburg angreifen solle oder nicht. Da erhob sich im selben Moment, als wir die Entscheidung getroffen hatten, plötzlich ein unmenschlicher Wind, sodass zu Hameln kein Mensch wegen der Menge an Ziegeln, die von den Dächern flogen, über die Gassen gehen konnte. Der Wind hat das Wasserrad in der Pulvermühle mit solcher Gewalt umgetrieben, dass das Pulver Feuer gefangen, die Mühle in 1000 Stücke zerschlagen, den Pulvermacher zerschmettert und über die Mauern in die Stadt geworfen hat.
Genau, macht sicherlich Sinn, hier noch ein bisschen zu erläutern. In Magdeburg war eine Hochburg des Protestantismus und unterstützte den schwedischen König Gustav Adolf. Der hatte nämlich mittlerweile in den Krieg eingegriffen und Tilly belagerte die Stadt daraufhin und dann am 20. Mai spielten sich die Szenen in der Stadt ab, die als Magdeburger Bluthochzeit in die Geschichte eingegangen sind. Tillys Truppen setzten zur wirklich vollständigen Verwüstung der Stadt an. 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden ermordet, Frauen wurden vergewaltigt, die Häuser geplündert und dann niedergebrannt. Also Magdeburg ist wirklich im Zusammenhang mit dem Dreißigjährigen Krieg immer noch ein Beispiel für entsetzliches Leid, für entsetzliche Grausamkeiten. Und Hameln hatte, was das angeht, dann natürlich wirklich Glück, denn hier verlief die weitere Geschichte weitaus glimpflicher.
Magdeburgisieren wurde dann auch zum Begriff, habe ich gelernt, so als Synonym für völlige Zerstörung, Auslöschung, Verwüstung einer Stadt. Für Hameln ging es viel glimpflicher ab, auch durch das Geschick der Stadtoberen, das haben wir jetzt erklärt und erzählt. Der Dreißigjährige Krieg war aber noch lange nicht vorbei, auch hier in der Gegend nicht.
Nee, ganz genau. Die Stadt selbst bleibt tatsächlich noch bis 1633 von kaiserlichen Truppen besetzt und dann erst wendet sich das Blatt. Dann gibt es einen Wechsel an der protestantischen Seite. Der Welfenherzog Georg von Kahlenberg, der übrigens im Dreißigjährigen Krieg auch mehrmals die Seiten wechselt, der kämpft zuerst auf protestantischer Seite, dann auf Seite der kaiserlichen und seit 31 wieder auf protestantischer Seite. Der auf jeden Fall übernimmt das schwedisch-deutsche Heer nach dem Tod von Gustav Adolf. Und der erkennt die strategische Bedeutung von Hameln und will dann endlich 1633 auch die Stadt von der Besatzung befreien. Er zieht also mit seinem Heer hier vor die Tore der Stadt und der kaiserliche Kommandant der Stadt, der will nicht kapitulieren, also der lehnt natürlich ab, Hameln freizugeben, und dann folgen 3 Monate Belagerung, was für die Lage der Bewohnerinnen und Bewohner wirklich unerträglich gewesen sein muss, denn dann hat man ein Heer in der Stadt und ein anderes Heer steht vor den Toren der Stadt und es wird natürlich auch in beide Richtungen geschossen und Kampfhandlungen finden statt. Also das muss wirklich eine ganz, ganz schwierige Phase gewesen sein. Die kaiserlichen Truppen, die harren auf Unterstützung und die ist auch schon unterwegs. Und Georg möchte nachvollziehbarerweise nicht, dass sein Heer quasi zwischen den nachrückenden Truppen und der Stadtmauer dann eingequetscht wird. Und der zieht dann nach Hessisch-Oldendorf den kaiserlichen entgegen und da kommt es dann zur berühmten Schlacht von Hessisch-Oldendorf, die Georg aber klar für sich entscheiden kann. Und dann muss der katholische Kommandant auch die Stadt Hameln an den Welfen übergeben. Und die Kapitulationsurkunde, das ist ja wieder so eine kleine Fußnote, die ich aber natürlich sehr mag, denn das berichten die Quellen. Die Kapitulationsurkunde, die wird im Hause von Gerhard Reiche unterzeichnet, dem amtierenden Bürgermeister von Hameln. Und wo wohnte Gerhard Reiche? Im Leisthaus, dem heutigen Museum.
Ja, da haben wir ja den Bogen gespannt, aber du hast die Urkunde nicht in der Vitrine.
Nein, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, das ist wirklich immer nur so eine Fußnote, dass berichtet wird, dass diese Urkunde im Museum, im heutigen Museum unterzeichnet wurde.
Ja, und der Dreißigjährige Krieg fand dann auch irgendwann ein Ende, oder nicht irgendwann, sondern 1648.
Ja, genau, bis dahin waren es noch ein paar Jahre. Für Hameln tatsächlich nach 1633 keine Kriegshandlungen mehr hier in der Gegend. Das war schon mal ein großes Glück, denn für viele andere Landstriche ging es noch 15 Jahre weiter. Was so die großen Linien betrifft, ist es wirklich auch, wird es nicht einfacher. Frankreich zieht noch mit in den Krieg und es werden zahlreiche Schlachten geschlagen. Schon 1640 ist aber eigentlich die Lage verfahren und keine Seite kann den Krieg für sich wirklich entscheiden. Alle Parteien sprechen auch da schon das erste Mal über mögliche Friedensverhandlungen und es gibt auch schon einen ersten Friedenskongress. Aber das ist gar nicht so einfach, denn es gibt für solche Verhandlungen zu der Zeit überhaupt gar kein Protokoll. Ja. Also wer darf mit wem sprechen? und in welcher Reihenfolge auch. Es waren ja eben so viele Großmächte Europas dann auch mit beteiligt und dann die ganzen deutschen Landesfürsten. Und tatsächlich ist es so, dass also weiterhin Schlachten geschlagen wurden und dann ab 1643 wirklich die Friedensverhandlungen losgingen. In Osnabrück und in Münster. In Osnabrück, da verhandelte der Kaiser mit dem Reich und mit Schweden. Und in Münster, da verhandelte der Kaiser mit Frankreich. Also nur mal, um so ganz, ganz grob die Linien da zu zeichnen. Also tatsächlich alles gar nicht so einfach. Es gab kein diplomatisches Verfahren. Das musste eigentlich in diesem Prozess oder auch vorher schon überhaupt erstmal festgeschrieben werden, wie man das macht. Dann gab es natürlich total gegensätzliche Standpunkte, die waren eigentlich überhaupt gar nicht vereinbar. Und dann haben die da 5 Jahre lang verhandelt. Und dann irgendwann gab es den Westfälischen Frieden. Also den Friedensvertrag vom 24. Oktober 1648, den alle ratifiziert haben und der dann endlich dafür gesorgt hat, nach 30 Jahren, dass dieser Krieg zu Ende geht.
Ja, und darum können wir mit gutem Gewissen dieses Kapitel erstmal schließen, dieses dicke Geschichtskapitel 30-jähriger Krieg, wo wir heute hineingesehen haben. Frage bleibt natürlich für uns, was machen wir in der nächsten Folge?
Ganz anderes Thema, ne? Wir springen, glaube ich, wieder sehr weit zurück in die jüngste Vergangenheit.
Ja, ja, ja. Und wir kommen so nah an die Gegenwart wie noch nie. Wir haben uns nämlich vorgenommen, zur Fußball-WM, die gerade wieder ansteht, eine Sonderfolge zu machen. Und da erinnern wir daran, wie 2006 die französische Fußballnationalmannschaft mit Stars wie Zinedine Zidane, Thierry Henry, Franck Ribéry in Erzen und Hameln residierte und trainierte.
Du liebe Güte, das ist aber auch schon 20 Jahre her, oder?
Eben drum, ja. Eben drum. Das ist auch schon historisch. Das wird also unsere nächste Folge von Der Tag an dem. Und für heute bedanken wir uns erstmal bei Thomas Krause, dessen Stimme wir in den Einspielern gehört haben. Und natürlich ganz besonders bei euch fürs Zuhören. Abonniert uns bitte auf allen Kanälen. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal.
Ja, danke und tschüss.
Tschüss.
Der Tag an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.